Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Spanien sind auch heute Zehntausende auf die Straßen gegangen, trotz eines Demonstrationsverbotes. Überwiegend junge Menschen protestierten friedlich in mehr als 60 Städten, um ihrem Unmut über die Wirtschaftskrise Luft zu machen und politische Reformen einzufordern. In Spanien herrscht die höchste Arbeitslosigkeit der EU. Fast jeder Zweite unter 25 Jahren hat keinen Job. Die Demonstrationen waren untersagt worden, weil morgen Regional- und Kommunalwahlen anstehen.
Heute sollen die Politiker nachdenken. Die Forderung auf dem Pappschild eine Anspielung. Der letzte Tag vor einer Wahl ist in Spanien immer ein gesetzlich verordneter Tag des Nachdenkens, ohne Wahlkampfreden und Demonstrationen. Die zumeist jungen Demonstranten aber halten sich nicht daran. Vor der Regionalwahl morgen protestieren sie noch einmal für Arbeitsplätze und bessere Lebensbedingungen. Was wir hier erleben, ist wie eine Utopie, dass sich so viele verschiedene Menschen zusammentun, Menschen, die sich noch nie politisch engagiert haben und solche mit Erfahrung. Vergangene Nacht waren wieder Zehntausende auf Madrids zentralen Platz gekommen. Als das Demonstrationsverbot um Punkt 0 Uhr in Kraft trat, Jubel bei den Demonstranten, keine Polizei auf dem Platz. Sie hatte Anweisung erhalten, friedliche Proteste zu dulden, und es blieb alles friedlich. Die Regierung will offensichtlich keine Konfrontation. Uns erschrecken diese Forderungen und diese Proteste nicht, so Regierungschef Zapatero gestern beim Wahlkampfabschluss. Diese Proteste verpflichten uns dazu, die erforderlichen Antworten zu geben. Die sozialen Probleme, die die Proteste vor einer Woche ausgelöst haben, sind wohl nicht kurzfristig zu lösen, vor allem die Arbeitslosigkeit nicht.
Die Zahl unzufriedener junger Menschen ist groß in Spanien. Es fragt sich aber, ob sie bereit sind, sich für ihre Interessen auch längerfristig zu engagieren. Davon wird es abhängen, ob die Proteste dieser Woche eine bloße Episode bleiben oder ob sich daraus eine dauerhafte Bewegung entwickelt.
US-Präsident Obama und Israels Premierminister Netanyahu beharren beim Nahostkonflikt auf ihren Positionen. Das wurde bei Netanyahus Besuch in Washington deutlich. Bei ersten Gesprächen erteilte er gestern Obamas Forderung, mit den Palästinensern auf Basis der Ländergrenzen von 1967 zu verhandeln, eine Absage. Israel sei dann nicht mehr zu verteidigen. Obama sprach von Differenzen, aber das komme bei Freunden vor. Der Iran meldet einen Schlag gegen einen angeblichen Spionagering. Das Staatsfernsehen berichtete, der iranische Geheimdienst habe 30 Verdächtige festgenommen. Sie sollen für die CIA Informationen über das iranische Atomprogramm gesammelt haben, ebenso wie über die Luftfahrt- und Rüstungsindustrie. Sie hätten dafür mit US-Einrichtungen in Malaysia, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammengearbeitet. Ihnen droht die Todesstrafe. Washington hat bislang nicht auf diese Berichte reagiert.
In Syrien haben tausende Menschen die Demonstranten zu Grabe getragen, die gestern von Sicherheitskräften erschossen worden waren. Hier Amateuraufnahmen aus dem Internet, die eine Beerdigung in der Provinz Idlib zeigen sollen. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten wurden auch heute zwei Oppositionelle von Sicherheitskräften getötet. Gestern hatten Regierungstruppen das Feuer auf Demonstranten eröffnet und laut Opposition 44 Menschen erschossen.
Pakistan und Afghanistan sind erneut Ziele islamistischer Anschläge geworden. In der afghanischen Hauptstadt Kabul riss ein Selbstmordattentäter in einem Krankenhaus mindestens 6 Menschen in den Tod. Im Nordwesten des Nachbarlandes Pakistan kamen bei der Explosion eines NATO-Tanklasters 15 Menschen ums Leben. Seit der Tötung von Al-Qaida-Chef Bin Laden wächst die Gewalt in der Region.
Der Tanklaster mit Benzin für die NATO in Afghanistan, ein ausgebranntes Wrack. Am Morgen hatte er Feuer gefangen, nachdem eine Bombe detoniert war. Anwohner hatten das Feuer zunächst gelöscht und wollten dann den auslaufenden Treibstoff in Kanister abfüllen, als es zu einer weiteren Explosion kam. Diejenigen, die nahe an dem Wrack standen, kamen ums Leben. Kurze Zeit später explodierte einige Kilometer weiter nahe der Stadt Torkam auf der Nachschubroute der internationalen Truppen ein weiterer Sprengsatz. Immer wieder werden die Versorgungsrouten der NATO-Truppen in Pakistan angegriffen. Die NATO-Fahrzeuge stehen hier lange Zeit, sind leichte Beute und wir haben keinen Platz, an den wir ausweichen können. Das ist eine sehr gefährliche Stelle für uns. In Kabul zündete ein Selbstmordattentäter in der Kantine eines Krankenhauses seinen Sprengstoffgürtel. Vor allem Studenten kamen ums Leben. Taliban aus Afghanistan und Pakistan bekannten sich zu den heutigen Anschlägen, die seit dem Tod von Osama bin Laden deutlich zugenommen haben.
Der Internationale Währungsfonds will bis spätestens Ende Juni über die Nachfolge für den zurückgetretenen Direktor Strauss-Kahn entscheiden. Die Bundesregierung unterstützt immer offener die französische Finanzministerin Lagarde. Finanzminister Schäuble sagte der Bild am Sonntag, mit Lagarde hätte Europa beste Chancen, den IWF-Chefsessel wieder zu besetzen. In den USA kam Strauss-Kahn inzwischen auf Kaution frei.
Alassane Ouattara hat heute offiziell sein Amt als Präsident der Elfenbeinküste angetreten. Zur Zeremonie in der Hauptstadt Yamoussoukro kam auch Frankreichs Präsident Sarkozy. Französische Soldaten hatten Ouattara in seinem Ringen um die Macht unterstützt. Er hatte die Präsidentschaftswahlen Ende November gewonnen. Danach war es zu einem blutigen Machtkampf mit Anhängern seines Vorgängers Laurent Gbagbo gekommen, der sich geweigert hatte, die Macht abzugeben.
CDU-Chefin Merkel kann sich offenbar vorstellen, dass Deutschland in etwa 11 Jahren aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Die CSU hat sich bei einer Klausur im Kloster Andex auf 2022 als Termin geeinigt und die Kanzlerin begrüßte diesen Beschluss heute als Gastrednerin ausdrücklich. Sie wollte sich selbst aber noch nicht auf ein Datum festlegen.
Es ist eine berühmte Wallfahrtskirche, das Kloster Andex in Bayern. Und irgendwie war auch die Kanzlerin auf so einer Art atompolitischer Wallfahrt. Es ging jedenfalls um höhere Erkenntnisse. Die CSU hat sich hier festgelegt. 2022 soll Schluss sein mit Atomkraft. Die Kanzlerin braucht noch etwas mehr Zeit zum Nachdenken.
Deshalb kann ich jetzt noch nicht abschließend etwas zur Jahreszahl sagen. Ich finde nur, dass der Zeitraum, in dem die CSU sozusagen ihre Entscheidungsmöglichkeit sieht, ein richtiger Zeitraum ist.
Die CSU auf Ausstiegskurs zu bringen, das sei notwendig, so Seehofer, um langfristig mehrheitsfähig zu sein. Und notfalls soll man ihn ruhig scherzhaft als grünen Ministerpräsidenten bezeichnen.
Wenn ein Bundesland mit 5 Kraftwerksblöcken sich zutraut, und wir trauen uns das aus Überzeugung zu, diesen Weg zu gehen, dann kann dies auch motivierend sein für andere Bundesländer.
Die CSU als Ausstiegsvorreiter, dem trauen SPD und Grüne nicht so recht über den Weg.
Was nicht geht, ist, dass man einen Zeitpunkt nennt und zugleich quasi andeutet, vielleicht könnte es auch noch ein bisschen länger dauern. Weil damit nimmt man im Prinzip schon das Scheitern vorweg.
Die Bundesregierung ist völlig zerstritten in dieser Frage und so geht es halt nicht weiter. Deutschland ist ein starkes Industrieland. Wir brauchen klare und sichere Rahmenbedingungen. Und man kann das Land nicht im Zickzackkurs in der Energiepolitik fahren.
Genau diesen Eindruck will die Kanzlerin aber verhindern, jetzt vor den Tagen der Entscheidung.
Die CSU hat zwar heute vorgelegt, aber was die Zahl 2022 wirklich wert ist, das entscheidet sich erst am kommenden Wochenende, wenn die Ethikkommission ihren Bericht vorlegt. Dass die Kanzlerin dieses Datum heute begrüßte, zeigt aber schon mal relativ klar, wohin die Reise am Ende gehen wird.
Von den 17 deutschen Atomkraftwerken sind von heute an für mindestens eine Woche nur 4 Anlagen am Netz. Gründe sind das Atommoratorium, deshalb sind 8 Meiler abgeschaltet und Wartungsarbeiten an 5 AKW. Der Chef der deutschen Stromaufsichtsbehörde Kurt sprach von einer kritischen Lage, die aber beherrschbar sei. Er sagte der Passauer Neuen Presse, die Netzbetreiber hätten sich auf die Situation vorbereitet. Außerdem liege der Stromverbrauch zurzeit nicht auf Spitzenniveau.
Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben Kernkraftgegner am AKW Unterweser in Niedersachsen vor den Gefahren eines atomaren Supergaus gewarnt. Die Demonstranten ließen 10.000 gelbe und schwarze Luftballons aufsteigen. Diese sollten zeigen, wohin eine radioaktive Wolke nach einem Atomunglück ziehen könnte. Der Meiler ist seit dem Atommoratorium der Bundesregierung abgeschaltet. Ob er wieder angefahren wird, ist noch offen.
Die Proteste gegen das geplante Bahnprojekt Stuttgart 21 gehen weiter, auch nachdem die neue grün-rote Landesregierung von Baden-Württemberg im Amt ist. Mehrere tausend Menschen demonstrierten heute wieder gegen den Bau eines unterirdischen Durchgangsbahnhofs. Allerdings gingen deutlich weniger auf die Straße als von den Veranstaltern erwartet.
Sie sind wieder auf der Straße, demonstrieren gegen den geplanten unterirdischen Bahnhof. Ihr Protest hat mit zum Regierungswechsel in Baden-Württemberg beigetragen. Seit 9 Tagen gibt es hier einen grünen Ministerpräsidenten, der Stuttgart 21 ablehnt. Und doch, Der Protest geht weiter.
Trotz dieser Regierung ist das Projekt ja noch nicht gestorben. Wir demonstrieren erst nicht mehr, wenn der Bahnhof nicht gebaut wird.
Und ich denke, also wir müssen einfach weiterhin zeigen, dass wir präsent sind und dass es uns wichtig ist, dass dieses Projekt so nicht weitergeführt wird.
Präsenz zeigen sie, trotz strömenden Regens. Aber sie sind nicht mehr so viele wie noch vor Monaten. 7.000 sagen die Veranstalter. Die Polizei will gar nur 2.500 gezählt haben. Misstrauen hier vor allem gegen die mitregierende SPD, deren Spitze Stuttgart 21 befürwortet. Und Zweifel an der Strategie der grün-roten Regierung. Die setzt weiter auf den Stresstest für den Tiefbahnhof und eine mögliche Volksabstimmung und wirbt bei den Demonstranten um Verständnis.
Ich sehe noch nicht, dass diese Demonstration etwa gegen mich oder gegen die Landesregierung ist, sondern das ist Ausdruck einer aktiven Bürgerbeteiligung. Die Leute wollen einfach deutlich machen, wir wollen wissen, was da läuft und wir werden dem nachkommen.
Deshalb will der Verkehrsminister den Stresstest erweitern und einen zweiten Fahrplan testen lassen gegen den Widerstand der Bahn. Die Demonstranten hören das gerne, dennoch ist schon für Montag die nächste Protestaktion geplant.
Die ARD-Themenwoche beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema Mobilität. Unter dem Motto „Der mobile Mensch“ sendet das Erste eine Woche lang Beiträge in Fernsehen, Hörfunk, Internet und Videotext. Ein Aspekt ist der Schienenverkehr. Mit einer großen Feier erinnerte die Deutsche Bahn heute in Berlin an die Eröffnung des Hauptbahnhofs vor 5 Jahren.
Drehkreuz Berlin Hauptbahnhof, mitten in der Stadt und ohne viel Raum einzunehmen, verbindet der Bahnhof Berlin mit ganz Europa. 300.000 Menschen kommen hier täglich an, steigen um, fahren wieder ab. Schienenverkehr sei die Zukunft des Reisens, sagt der Architekt des Bahnhofs. Denn immer mehr Menschen würden immer mobiler.
Mobilität braucht Raum. Auf der Erde ist er bald nicht mehr vorhanden, in der Luft. Kommt darauf an, was man noch alles für Technik erfindet. Aus diesem Grunde wird sich langfristig erdbezogene Mobilität unter der Erde bewegen.
Doch große Verkehrsprojekte stoßen zunehmend auf Widerstand. Überdimensioniert heißt es beim nächsten Berliner Großprojekt, dem Zentralflughafen BBI. Doch der Bedarf werde wachsen, vor allem an Verbindungen zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln.
Die moderne Mobilität, die Mobilität der Zukunft, ist die intelligente Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Überall dort die Vorteile des jeweiligen Verkehrsmittels auszunutzen. Das ist die Zukunft.
Nach 5 Jahren hat sich Berlin an den großen Bahnhof gewöhnt. Der Streit um den Bau, die zu kurz geratenen Dächer längst vergessen. Heute ist der Berliner Hauptbahnhof Mobilitätsknotenpunkt der Hauptstadt.
Die deutschen Tennisherren haben das Finale des World Team Cups gewonnen. Die Gastgeber setzten sich in Düsseldorf gegen Argentinien mit 2:1 durch.
Der World Team Cup in Düsseldorf hat einen neuen Rekordtitelträger. Bereits zum 5. Mal in der 34-jährigen Geschichte des Turniers gewinnt Deutschland die begehrte Trophäe. Es begann vielversprechend im Düsseldorfer Rochus Club, denn Florian Mayer präsentierte sich gegen Juan Monaco in hervorragender Form, bezwang die argentinische Nummer 1 mit 7:6 und 6:0 und brachte die deutsche Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nachdem im zweiten Einzel Philipp Kohlschreiber gegen Juan Ignacio Chela mit 4:6 und 6:7 unterlag, musste die Entscheidung im Doppel fallen. Patrick Kühn setzte auf Philipp Petschner und Philipp Kohlschreiber. Und das deutsche Doppel rechtfertigte das Vertrauen des Teamkapitäns, gewann gegen das argentinische Duo Chela González in 2 Sätzen mit 6:4, 7:6 und bescherte Deutschland damit den Titel bei der Tennismannschaftsweltmeisterschaft 2011.
Betty Heidler hat einen neuen Weltrekord im Hammerwerfen aufgestellt. Die Frankfurterin erzielte beim internationalen Leichtathletik-Meeting in Halle an der Saale eine Weite von 79,42 Metern. Heidler verbesserte die bisherige Bestmarke der Polin Wlodarczyk um 1 Meter und 12 Zentimeter. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 22. Mai.
Das Hoch über der Mitte Europas verabschiedet sich nach Osten. Es macht damit den Weg frei für Wolken eines Tiefs bei Schottland, die morgen von Westen Deutschland erreichen. In der schwülwarmen Luft entwickeln sich teilweise heftige Gewitter. Heute Nacht im Süden und in der Mitte anfangs noch einzelne Schauer und Gewitter. Später ist es dann meist gering bewölkt. Morgen gibt es im Osten und Südosten noch am längsten freundliche Abschnitte. Von Westen her nehmen die Wolken zu, verbreitet folgen Schauer und Gewitter, die örtlich unwetterartig sein können, mit Hagel, starkem Regen und schweren Sturmböen. Abseits der Gewitter weht der Wind erst schwach, später mäßig. Heute Nacht Werte zwischen 14 und 8 Grad, am Tag 18 Grad an der Nordsee bis 28 Grad im Osten. Am Montag ist es meist sonnig, an Küsten und Alpen teilweise dichtere Wolken, ähnliches Wetter auch am Dienstag, im Norden und Nordwesten sowie an den Alpen einzelne Schauer. Auch am Mittwoch viel Sonne, nur hier und da ein paar Wolken.